und so liebevoll willkommen heißt. Und wir wollen gerne teilen, was uns auf dem Herzen liegt. Und wir wollen euch am Livestream begrüßen. Schön, dass ihr dabei seid. Wie gut, dass es diese Möglichkeiten gibt und wir nicht mehr getrennt sind. Als allererstes möchte ich gerne was teilen, was mir im Lobpreis und in der Vorbereitung so deutlich geworden ist, dass ihr hier im Lebenswerk eine Gemeinde seid, die seit Jahrzehnten, und ich kenne die Zahl der Jahrzehnte nicht genau, aber ich weiß, dass es mehrere Jahrzehnte sind, eine Sehnsucht und einen Hunger nach der Nähe Gottes habt und einfach da so treu drin seid. Und ich habe im Lobpreis so sehr das Wort Generation gehört, und zwar nicht, wie wir uns das vorstellen, so diesen Staffelstab übergeben von einer Generation auf die nächsten, sondern dieses Unterhaken, dieses Einhaken, eine Generation und die nächste Generation. Und ich dachte, wie wunderbar, dass eine neue Generation geboren ist. Alea kann gerade noch gar nichts, aber sie atmet. Und ich dachte, ich möchte euch einladen, wenn ihr sie in den nächsten Wochen begrüßt, wenn ihr sie anschaut und dieses friedliche oder vielleicht auch aufgeregte Atmen erlebt, mit jedem Atemzug sagt sie: Du bist heilig. Du bist heilig. Und sie kann das, weil sie in einer Kultur wachsen darf, in der sie schon im Mutterleib gehört hat: Es gibt jemanden, den es würdig ist, anzubeten. Und das macht euch stark.
Wir erleben euch auch heute wieder und die Male, die wir da waren, immer als eine Gemeinde, die im Lobpreis steht. Und im Psalm heißt: Gott wohnt oder thront im Lobpreis seines Volkes. Und das ist etwas, was hier immer zu erleben ist, wovon wir immer gefüllt wegfahren, oder wenn wir auch mit Leuten hierher gekommen sind, wo wir aufgetankt haben: Gottes Gegenwart ist hier. Und ist ein Hunger bei euch da, eine Sehnsucht da, diese Gegenwart willkommen zu heißen, sich danach auszustrecken. Und das ist etwas, was nicht nur wir feiern, sondern dass Gott feiert. Dass Gott an euch feiert, wo Gott sagt: Ja, das sind meine Töchter und meine Söhne, da komme ich gerne hin. Wo mein Name gelobt wird, wo ich gepriesen werde, da gebe ich mich hinein. Da bin ich da bin ich greifbar, da bin ich erreichbar, da bin ich hier. Und er ist hier. Er ist hier. Und er ist hier nicht gekommen, um irgend zu Besuch zu sein, sondern um zu bleiben. Er ist hier und er ist bei euch. Und das ist etwas, wofür ihr bekannt seid. Und manchmal ist es gut oder schlecht, wie viel wir sehen, was passiert. Aber ihr seid ein Licht in Weingarten und in dieser Region. Ob ihr das wahrnehmt oder seht, ist eigentlich völlig unerheblich, weil Gott tut sein Werk durch euch. Und vieles, was passiert, sehen wir vielleicht gar nicht. Aber es geht auch, da leite ich gleich über zu dem, was wir mit euch teilen möchten, dass wir mit den Augen des Herzens, mit unserem Glauben schauen. Und dann wird auf einmal viel mehr sichtbar. Wir haben uns gedacht, wir nehmen euch ein bisschen rein in unser Leben, weil wir sind ja hier in einer guten Gemeinschaft mit Söhnen und Töchtern Gottes. Wir sind hier zusammen mit Menschen, die Jesus lieb haben, die irgendwann mal Ja zu Jesus gesagt haben und losgelaufen sind, die in eine Beziehung eingetreten sind, und genauso ist es mit uns. Und dann schreiben wir eine Lebensgeschichte, jeder für sich, wir auch gemeinsam, und unsere Wege kreuzen sich immer wieder, wo immer auf diesem Planeten. Es ist immer herrlich, wenn wir uns treffen. Und wenn ich so zurückgucke in meinem Leben, eine Frage, die immer wieder so täglich kommt, und vielleicht kennt ihr die auch, die haben wir auch so bei uns. Die Frage ist: Spannung, wie geht's dir? Kennt ihr die Frage schon mal gestellt? Und Josephine fragt mich das regelmäßig: Wie geht's dir? Und über Jahrzehnte hinweg sage ich dann auch: Gut. Und das ist so lustig, dass du gerade gesagt hast, wir sind immer so voller Freude, weil jahrzehntelang hat sie dann zu mir gesagt: Ja, sag das Wenn du dich freust, wenn es dir gut geht, sag das mal deinem Gesicht, weil das sieht ganz anders aus. Über Jahrzehnte meines Lebens dachte ich, gut, mir geht's gut. Und ich habe so mal einen Comedian, oder ich war in einem Comedian-Show, da sagte der, wir Deutschen, wir haben hier so in dieser Gegend eine Pumpe. So eine kleine Pumpe, die ist uns eingebaut, das haben hauptsächlich wir Deutschen. Und immer wenn die Mundwinkel auf dem Weg nach oben sind, saugt die das ab nach unten. Und da dachte ich, prima, der Mann, der kennt mich. Ja? Der weiß, warum das so ist. Ich kann so sagen, mir geht's gut. Und das ist so. Kennt ihr das? Schon mal erlebt? Mir geht's gut. Und ich fing dann irgendwann an, mich mit dem Thema Freude zu beschäftigen, mich damit auseinanderzusetzen. Und die Gute-Nachricht-Bibel übersetzt an, ich habe es heute nochmal nachgeschlagen, 359 Stellen ein griechisch oder hebräisches Wort mit Freude. Das ist mehr, als das Jahr Tage hat. Mit Freude. Ich gebe zwei, drei Beispiele. Als die Engel die Ankunft von Jesus verkündigen, in Lukas 2, stelle ich mir so vor, sie waren im Himmel und haben so zusammengesessen, haben ein Meeting gemacht, wir gehen jetzt auf die Erde, verkündigen den Hirten, dass Jesus kommt. Was sagen wir ihnen? Sagen wir ihnen, Jesus kommt und ihr werdet den Zehnten geben. Jesus kommt und ihr werdet in der Gemeinde dienen müssen, jeden Sonntag um 10 Uhr zumindest da sein, am besten mitarbeiten. Jesus kommt und du musst deinen Nächsten lieben. Nein, das haben sie sich nicht ausgewählt. Haben sie sich nicht auch nicht ausgewählt, du musst Theologie studieren, auf eine Bibelschule gehen, du musst Opfer bringen. Nein, sie sagen, und ihr wisst vielleicht schon, worauf ich hinausgehe, wir verkünden euch große Freude. Das ist das unter allem, was auszuwählen war, was sie sich erwählen, was sie ankündigen, was sie in Verbindung bringen mit Jesus. Und ich dachte, spannend. Eine andere Stelle, Paulus schreibt an die Römer und da geht es um Essen und Trinken und so weiter, wo die sich tierisch gestritten haben. Und Paulus sagt, das Reich Gottes, da geht es nicht um Essen und Trinken, sondern es geht um Gerechtigkeit, Frieden und Freude im Heiligen Geist. Freude ist ein Drittel vom Reich Gottes. Ein Drittel, macht keine Mathematik daraus. Ja? Aber wenn wir als Christen dauerhaft ohne Freude leben, ist die Frage, wie stark bin ich im Reich Gottes angekommen?
Boris hat uns ein bisschen reingenommen, was er so erlebt hat. Und ich möchte euch von meiner Seite ein bisschen mit reinnehmen, wo ich erlebt habe, und zwar ziemlich schlagartig mit einem Satz, den ich gesprochen habe, dass das, was ich lebe im Alltag, nicht mit dem übereinstimmt, was Gott sagt. Nämlich, ich hatte im beruflichen Kontext ein Telefonat und hörte mich so sagen, ja, darauf habe ich keinen Einfluss. Und ich dachte, in dem Moment, krass, was spreche ich denn hier? Wer bin ich denn? Und ich hörte den Heiligen Geist sagen, der so sagt, wow, du bist so wundervoll geschaffen. Und du bist mein Ebenbild, sagt Gott der Vater. Und Gott der Vater, das war mir in dem Moment schlagartig klar, sagt nie, oh, sorry, darauf habe ich keinen Einfluss. Und das war für mich so ein Aufreißen der Tür. Wo ich sagte, ich kann da jetzt einfach weitergehen und meinen Arbeitstag einfach weitermachen. Ich kann aber auch sagen, stopp, halt. Stopp, halt, ich halte inne und ich möchte dem nachgehen. Ich möchte dem auf den Grund gehen. Was steckt dahinter? Und es ist nicht schwer und auf der anderen Seite nicht schön. Und ich hätte das am Anfang nie öffentlich sagen können. Aber letztendlich war dahinter der Gedanke, wenn ich sowas sage, ich habe darauf keinen Einfluss, dass ich eigentlich denke, ich bin es eh nicht wert oder ich habe keine Stellung, um meine Stimme zu erheben. Ich habe keine Autorität. Und ich glaube, auch da kennt ihr die Bibel gut genug, dass Gott was anderes sagt. Und wir wollen euch damit hineinnehmen. Wie sind wir damit umgegangen? Was haben wir auf diesem Weg erlebt? Wie gut ist dieser Vater, der zu uns spricht? Wie herrlich ist dieser Sohn, der sagt, ich habe alles bezahlt? Und wie treu ist dieser Heilige Geist, der sagt, ich bin dein bester Freund und ich bin da und ich gehe nicht weg. Für heute und für immer.
Das, was wir gerade so aufmalen, sind verschiedene Facetten unseres Lebens. Und das sehen wir. Das ist erkennbar, da steht Verhalten. Wenn ihr da hinten nichts erkennen könnt, hier vorne sind Sitze frei geworden. Unser Verhalten, das ist das, was sichtbar ist, wie wir leben. Und als Christen haben wir da auch eine ganze Messlatte, die wir immer wieder abarbeiten können oder an denen wir uns abarbeiten können. Aber das ist relativ einfach sichtbar und erkennbar, wie wir uns verhalten oder was wir wahrnehmen, wie unser Umfeld sich verhält, wie andere Christen sich verhalten, wie Machthaber sich verhalten, Kolleginnen, Kollegen, Freunde, Familie, was auch immer. Das, was in unserem Leben passiert. Und uns ist irgendwann mal der Punkt gekommen, wo wir gesagt haben, wie lesen wir eigentlich die Bibel? Wie lesen wir das Wort Gottes? Wie verstehen wir es? Und uns ist aufgefallen, dass wir sehr stark unser Erleben, unsere Vergangenheit, unsere Prägung genommen haben und mit dieser Brille das Wort Gottes gelesen haben. Und haben uns die Frage gestellt, und ich lese das vor, weil es so ein knackiger Satz ist: Was ist, wenn ich die Bibel nicht als historische Beschreibung lese oder als Anleitung für ein Leben als Christ, sondern als ein Buch, das meinem Denken beschreibt, was möglich ist? Meinem Denken beschreibt, was möglich ist. Also wenn ich das umdrehe, wenn ich nicht sage, ich mache diese Erfahrung und was finde ich davon in der Bibel, sondern wenn ich sage, was lese ich in der Bibel und welchen Einfluss kann es auf mein Leben haben? Einmal umzudrehen. Das ist nicht ganz leicht. Und wir sagen heute ein paar Sachen, da behaupten wir nicht, das ist einfach. Aber es ist wert. Es ist wert, sich dem zu stellen. Wenn wir Verse lesen wie ein Römer, der Gott der Hoffnung, was auch gerade, das ist so lustig, von Hoffnung gesprochen, ne? Der Gott der Hoffnung, an den glauben wir übrigens, ne? Gott der Hoffnung, erfülle euch mit aller Freude und mit Frieden im Glauben, dass ihr überströmt in der Hoffnung durch die Kraft des Heiligen Geistes. Das schreibt Paulus hier. Hoffnung, Friede, Freude, Kraft. Schaue ich mein Leben an und sage, okay, Maßstab von Paulus, mein Erleben, so ist es halt. Oder sage ich, okay, das sagt die Bibel, das ist möglich, wie komme ich dahin? Versteht ihr den Punkt? Darum soll es so ein bisschen gehen. Dem haben wir uns gestellt und gefragt, wie geht das? Wie sieht so eine Reise eigentlich aus? Und haben dabei gemerkt, wir sind sehr stark leistungsorientiert. Kennt ihr, ne? Gut zu entdecken, wenn wir so Worte gebrauchen wie ich muss, heißt es meistens, ich muss was tun. Nicht, ich muss mich jetzt entspannen, sondern ich muss was machen. Ja? Lerne, schaffe, leiste was, hast du, kannst du, bist du was. Das Reich Gottes schreitet nicht durch gutes Verhalten voran, sondern durch gute Glaubensüberzeugungen. Ist so ein Satz, der uns immer wieder geprägt hat. Oder meine Hoffnungslosigkeit über ein Problem ist ein größeres Problem als das eigentliche Problem. Wir leugnen oder ignorieren nicht Fakten unserer Umstände. Aber wir haben für uns irgendwann gesagt, wir weigern uns, aus diesen Umständen uns zur Zukunft abzuleiten. Wir glauben an Wahrheiten, biblische Wahrheiten, Gottes Wahrheiten, die größer sind als diese Fakten oder Umstände. Sein Wort.
Und an keiner Stelle, und ich glaube, das kennt ihr auch, erleben wir Gott, dass er sagt, ah, du hast eine Frage, ich möchte nicht. Sondern Gott hat sich entschieden, noch bevor wir irgendwie konnten. Er hat sich entschieden, ich möchte euer Gott sein. Ich möchte euch nah sein. Ich möchte, dass ihr mich kennenlernt. Nur deswegen haben wir die Bibel. Er möchte uns zeigen, wer er ist. Er möchte verstanden werden. Und sind wir mal ehrlich, die meisten Dinge in der Bibel wiederholen sich und sind eigentlich auch relativ einfache Bilder, wenn wir uns darauf einlassen und nicht vorbeihuschen. Und da waren wir geübt zu denken, ah, den Vers kennen wir schon, ah, weiß ich, was da steht. Nein, innezuhalten, zu verweilen, was empfinde ich dabei? Und ich möchte uns heute alle, nicht nur die Männer, auch die Frauen, alle einladen, unsere Empfindungen wahrzunehmen und uns Zeit in unserem Empfinden und Fühlen zu nehmen, weil ich erlebt habe, darin liegt ein Schlüssel. Gott möchte, dass wir ihn kennenlernen. Und ich habe letzte Woche durch ein Lied sind mir Verse in den Kopf gesprungen, die ich mit euch teilen möchte, wo Gott unsere Sinne anspricht. Und der eine Vers ist in Psalm 119, Vers 103. Da heißt es, wie süß ist in meinem Gaumen dein Wort, mehr als Honig meinem Mund. Vielleicht ist Honig jetzt nicht dein Geschmackshighlight. Aber ich glaube, du hast eins. Ah, läuft dir das Wasser im Mund zusammen, wenn du daran denkst? So möchte der Name Gottes sein, dass uns geschmacklich das Wasser im Mund vor lauter Sehnsucht danach zusammenläuft. Einfach, wenn ich nur höre, da spricht jemand den Namen Jesu aus. In einem Lied, wie häufig wird der Name Jesus ausgesprochen? Wenn wir uns darauf konzentrieren, dass wir da jedes Mal ein Geschmackshighlight erleben dürfen und da drin verweilen, wie gut ist das? Wie schmackvoll, wie einfach. Wir können ganz schnell entscheiden, was schmeckt mir gut und was schmeckt mir nicht gut. Das ist nicht schwer, das kommt automatisch. Aber so möchte das Gott, wir verweilen in seinem Namen, um zu erleben, wie süß das ist. Ein nächster Vers, der mir begegnet ist, ist in Offenbarung. Da geht es um den Geist, der erfrischend ist, wie frisches Wasser. Die Baustelle, der Vorschlaghammer. Ich weiß, da ist es staubig. Wie gut ist frisches Wasser für die Kehle? Oh, ihr wisst, was das ist. Oder wenn es ganz heiß ist und das Wasser ist nicht schnell verfügbar, aber endlich ist es da und wir trinken den ersten Schluck. Wie gut ist das? Wie erfrischend? Keiner von uns muss Wasser trinken, um zu sagen, warte mal, ich weiß nicht, wie sich's anfühlt. Wir wissen das, weil wir es ganz oft erfahren haben. Dabei denke ich nicht an die Sprudelflasche oder den Wasserhahn, den ich aufmache, sondern an meine Erfahrung und das, was es mit mir macht, dieses Erquicken. Das nächste ist, dein Wort ist ein Fuß auf meinem Weg, ein Licht auf meinem Weg. Magst du es, im Dunkeln im Wald zu gehen? Oder ist es besser, ein Licht zu haben? Warum? Weil unser Schritt sicher wird. Es ist herrlich, mit euch zu reden, weil ihr geht mit. Ihr nickt, ihr schüttelt den Kopf. Ja, keiner von euch musste sich die Augen zuhalten. Keiner musste sagen, warte mal, mach mal alles runter. Wir wissen, wie das ist. Weil wir das erleben. Und das finden wir. So stellt sich Gott vor. Er möchte uns nicht im Dunkeln lassen. Er möchte uns Sicherheit geben. Er möchte, dass wir an seinem Wort Orientierung finden, wo wir sagen, ich kann gut leben, ich kann sicher gehen. Und ich weiß auch, wenn mein Umstand so ist, dass da ein Riesenstein liegt, aber ich sehe ihn und ich weiß, ich kann drauftreten, ich kann drumherum gehen, weil ich den Weg sehe. Deswegen liegt der Stein da, der ist nicht weggerollt. Aber wir kennen den Weg und er gibt uns Sicherheit. Das möchte Gott mit uns erleben. So möchte er sich vorstellen. Und so wollen wir die Bibel lesen. Und ich mache euch so Mut und Lust darauf. Findet eure Verse, verharrt da drin. Findet das, was ihr habt. Weil in unseren Empfindungen können wir sagen, die sind wie so eine Kontrollampel. Und ich kann meine Empfindungen nicht austauschen, indem ich sage, ich empfinde Angst und die Bibel sagt, hab keine Angst. Oder ich empfinde Sorge und die Bibel sagt, sorg dich nicht. Und eigentlich würde ich sagen, meine Lampe leuchtet rot. Ach, ist nicht so schlimm. Ich schraube einfach die grüne Birne von oben nach in die rote Position. Das hilft nicht. Wir müssen die Ursache finden. Wir brauchen Zeit, um zu erfahren, was ist es denn? Mein Satz, ich habe keinen Einfluss, den hätte ich leicht austauschen können und zu sagen, ich kümmere mich darum. Aber meine Position wäre die gleiche gewesen, wenn ich nicht meine Identität überprüft hätte und gesehen hätte, wo glaube ich eine Lüge? Wo glaube ich, dass ich nichts zu sagen habe? Wo glaube ich nicht, dass Gott mir Autorität gegeben hat? Und das bedeutet, dass Gefühle, Wahrnehmungen, Empfindungen uns gerne vorgaukeln, dass sie Wahrheit sind. Aber sie sind Anzeiger für das, was wir für wahr halten.
Also unter unserem Verhalten, das wir so sehen, stecken Gefühle. Wir empfinden den ganzen Tag über. Und unsere Gefühle gehen Hand in Hand mit unseren Gedanken. Wir Männer können das recht gut ausblenden, dass wir Gefühle nicht wahrnehmen. Zumindest einer weiß genau, zwei wissen genau, wovon ich rede. Das heißt aber nicht, dass sie deswegen nicht da sind, wenn ich sie nicht wahrnehme. Die gehören zu unseren Gedanken und die gehen immer Hand in Hand, habe ich es eben gesagt. Das ist so eine Wechselwirkung, die bedingen einander. Wie entstehen unsere Gedanken? Unsere Gedanken sind wie ein Pfad im Wald oder Feld. Wenn wir einmal über eine Wiese gehen oder durch einen Wald gehen, ist noch kein Pfad da. Aber wenn wir das immer wieder gehen oder mehrere Menschen, wenn Hundebesitzer sind, ein paar hier, die kennen das, so diese typischen Gassiwege und so, ne? Das sind Pfade entstanden. Die sind nicht entstanden, weil ihr einmal dort lang gegangen seid oder einmal jemand lang gegangen sind, sondern immer und immer wieder, zu bestimmten Uhrzeiten. Und genauso ist es mit unseren Gedanken. Das, was wir immer wieder denken, üben wir ein. Das wird zu einem Automatismus und geht dann ins Unterbewusstsein über. Das ist jetzt nicht Hokuspokus oder sonst irgendwas, sondern das ist, steht in der Bibel, gibt es Bibelstellen dazu, ist auch nachgewiesen in der Neurowissenschaft. Nickt auch schon jemand. Genau. Ist so, ist erstmal weder gut noch schlecht. Unser Hirn ist ein träger Muskel, wie wir alle versuchen, möglichst ökonomisch ranzugehen mit einem gegebenen oder ein bestimmtes Ziel mit möglichst wenig Aufwand zu erreichen. Das ist sinnvoll. So hat Gott uns geschaffen. Wir müssen es nur schnallen, was das bedeutet. Ich kann ja jetzt gute Gedanken denken, Gottes Gedanken, Gottes Schlussfolgerung ziehen aus meinen Empfindungen oder meine eigenen. Und die Frage, was übe ich ein? Ne? Mir geht's gut. Da steckte dahinter, habe ich dann rausgearbeitet, dieses Wenn-Dann. Kennt ihr das? Wenn das erreicht ist, dann. Wenn ich die Position habe, dann. Wenn ich den Geldbetrag habe, dann. Wenn ich dieses Auto fahre, wenn ich diesen Urlaub gemacht habe, wenn die Kinder so weit sind, wenn wir in einem Haus wohnen, wenn das Laub weg ist, wenn die Straße gekehrt ist, der Haushalt gemacht ist. Setzt ein, was ihr wollt. Wenn dann. Dann geht es mir gut. Ich habe gelernt, wenn ich jetzt nicht fröhlich bin, werde ich es dann auch nicht sein. Weil bei dem Dann kommt immer das nächste Wenn. Es ist nie fertig. Wir lieben es, in einem Haus zu leben, das aufgeräumt ist. Wir haben den Abwasch gemacht, um festzustellen, da steht schon wieder was. Wenn dann, klappt nicht. Es klappt nicht. Wenn ich jetzt nicht fröhlich bin, wenn es mir jetzt nicht gut geht, wenn ich jetzt keine Hoffnung habe, werde ich es dann auch nicht haben. Gefühle, Gedanke, Kreislauf. Ein anderes, woran wir das erkennen können, wir wiederholen das und dann kommen so Äußerungen wie immer, komme ich zu kurz, bin ich das Letzte, werde ich übersehen. Immer sagt der, die das, jenes zu mir. Immer passiert das so. Immer wenn ich rausgehe, regnet es. Immer wenn, kennt das auch? Das ist auch so ein Ding. Das stimmt ja nicht. Das ist ja Quatsch. Wissen wir eigentlich. Aber weil unser Gehirn so träge ist, lassen wir es zu, dass wir es zu leicht zu, dass wir das zu unseren Wahrheiten machen. Das wird auf einmal unsere Realität. Immer macht die mich so an. Immer wenn ich hier reinkomme, die Person, die mag mich nicht. Immer ist immer falsch.
Wie gehen wir damit um? Wir wollen ehrlich sein und deswegen euch weiter auf die Reise mitnehmen. Ich weiß nicht, ob ihr so ein Gebet schon mal gesprochen habt. Wir haben es immer wieder gesprochen. Herr, reiß deinen Himmel auf. Reiß deinen Himmel weit auf. Und in diesem Prozess des Neudenken-Lernens habe ich erlebt, dass der verschlossene Himmel zwischen meinen Ohren sitzt, nämlich in meinem Denken. Und das lässt sich jetzt relativ leicht sagen, aber das war am Anfang, tat mir das weh. Weil ich wollte doch ein guter Christ sein. Ich wollte Gott doch glauben, was er sagt. Und ich habe die Entscheidung getroffen. Ich nehme jede Einladung und jede Situation, die mir begegnet, jeder Umstand, in dem ich fühle zum Beispiel, ich habe keinen Einfluss. Nicht als Verurteilung, dass ich so gesagt oder so gedacht habe, sondern als Einladung, um zu sagen, Heiliger Geist, mach den Himmel auf. Mach den Himmel auf. Und zwar hier. Nicht da oben. Hier. Ich möchte in diesen Momenten, und ich habe für mich herausgesucht, was sind Sätze, was sind Bibelverse, was sind Statements, die mir gut tun? Was sind Lieder, wo Gott mir sagt, ich liebe dich. Ich habe dich geschaffen. Und da ist für mich der Psalm 139 eine absolut verlässliche Größe geworden, wo Gott sagt, du bist wunderbar geschaffen. Auch die Schöpfungsgeschichte, wo er sagt, du bist sehr gut. Und ich in solchen Momenten mir gesagt habe, ich bin einfach per Design wunderbar geschaffen. Nichts an mir ist ein Fehler. Und ich kann das heute hier laut sagen, am Anfang dieser Reise war es für mich schwer, es zu denken. Aber wie entstehen Pfade? Indem ich immer wieder gehe, indem ich es immer wieder denke und nicht verzweifle an den Situationen, wo ich gesagt habe, ach Mann, ich habe Gott schon wieder nicht vertraut, ich habe Gott schon wieder nicht geglaubt, sondern gesagt habe, danke, ich nehme die Einladung an. Ich bin wunderbar geschaffen per Design, weil du mich geschaffen hast. Und nichts, aber auch gar nichts an mir ist ein Fehler. Und irgendwann kam der Punkt, ich konnte es mit Boris teilen, dass ich sowas zu mir sage, über mich denke. Und es war gar nicht schlimm. Ich kann es inzwischen im Raum sagen, laut ins Mikrofon, vor fremden Menschen. Und ich kann es euch zusprechen. Das ist die Wahrheit, die Gott uns im Psalm 139 und an vielen anderen Stellen, in vielen anderen Begebenheiten in der Bibel zuspricht. Du bist wunderbar geschaffen. Und das per Design, per Wille Gottes. Nichts an dir ist ein Fehler. Und es funktioniert, wie das Bilden eines Weges auf der Wiese. Es funktioniert. Danke Gott, dass du uns so einfach gemacht hast. Es funktioniert. Aber es darf auch Zeit brauchen. Und da geht es nicht um die Perfektion, dass wir uns heute vornehmen und am besten heute Abend schon fertig sind, sondern wir feiern uns in diesem Prozess. Ich kann den Boris feiern für Momente, wo wir nicht in Ruhe reden und essen können, weil er so lachen muss. Ich kann den Boris aber auch feiern, weil ich sage, hey, gerade geht's Lächeln nicht, aber es war da und es wird wieder kommen. Wir feiern nicht Perfektion, sondern den Prozess. Und wir werden verändert, wenn wir unser Denken verändern.
Ein Satz, der mich auch sehr geprägt hat, hat jemand gesagt, ich erlaube es mir, ich kann es mir nicht erlauben, anders über mich zu denken, als Gott über mich denkt. Und wenn Gott sagt, ich bin wunderbar geschaffen, oder wenn Gott sagt, durch die Beziehung mit Jesus, durch das, was er am Kreuz getan hat, durch sein Blut, bist du gerecht, wie kann ich dann sagen, ich fühle mich aber unwürdig? Ich bin noch nicht gut genug. Weil was ich faktisch mache, ist, dass ich sage, Jesus, dein Blut hat für alle gereicht, für mich nicht. Ich bin immer noch ungerecht. Ich bin immer noch ein Sünder. Wo die Bibel sagt, nein. Wer den Sohn Gottes hat, hat das Leben. Der ist gerecht. Wenn Gott uns anschaut, sieht er nicht eine Sünderin oder einen Sünder, sondern er sieht die Gerechtigkeit Jesu, weil Jesus seine Gerechtigkeit zu unserer gemacht hat. Alles andere ist Lüge. Und Lüge ist die einzige Waffe, die der Feind noch hat, weil er ist, und im Englischen heißt es so schön, disarmed and defeated. Ohne Arme, ohne Beine, das ist lächerlich. Was will er tun? Was will er tun, als Lügen uns einstreuen? Und wenn wir verbunden sind, egal ob wir uns gut fühlen oder ob wir gut über uns denken, wie denkt Gott über uns? Und ich kann es mir nicht erlauben, anders über mich zu denken, als Gott über mich denkt, sonst werde ich das Leben, das er für mich bereit hat, nicht erleben. Ich gehe einfach dran vorbei. Und es liegt nicht an Gott. Es liegt nicht an Gott. Wenn wir unsere Welt anschauen, wenn ich mein Leben anschaue, was wäre, wenn Gott gar nicht der Engpass ist für Veränderung? Wenn Gott sagt, Jesus sagt, es ist vollbracht. Alles ist möglich, dem der glaubt. Ich habe alles mal nachgeschlagen im Urtext, da steht alles. Alles. Frieden, Freude, Gerechtigkeit, Heiligkeit, Leben in Fülle. Der Feind ist gekommen, um zu lügen, zu stehlen, zu brandschatzen. Johannes 10, Vers 10. Ich aber bin gekommen, um ihnen Leben zu geben und Leben in Fülle. Damit ist nicht der Himmel gemeint. Damit ist gemeint, was im Vater unser Jesus gesagt hat, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Fülle ist erreichbar für uns. Gott ist nicht der Engpass. Jetzt nicht auf der anderen Seite runterfallen und sagen, ich muss, das haben wir vorher schon durchgestrichen, ja, wir leisten nicht, weil sonst bräuchten wir das Kreuz nicht mehr. Weil das Kreuz da ist, empfangen wir aus Gnade. Und das führt zu dem letzten Punkt. Wir sind ja hier zusammen nicht als Leistungsträger, sondern als Gläubige. Wir sind nicht als Sünder zusammen, sondern als Gläubige. Und die Frage ist, was glaube ich und was möchte ich glauben? Und ich habe mich dabei ertappt, wenn so Gedanken in Kreisen gehen, da Sorgen draus werden, Befürchtungen, Ängste. Dass ich, mein Glaube dahinter war, das ist jetzt eine Situation, da weiß Gott auch nicht weiter. Weil er sagt, oh Boris, da hast du dich jetzt aber in eine Sackgasse manövriert. Ja, sorry, da musst du schon gucken, wie du da rauskommst. Merkt ihr, wie lächerlich das ein? Aber das ist die Quelle von Sorge. Das ist jetzt so schlimm, da kann selbst Gott nichts machen. Oder als dass Gott so sagt, ja, da will ich auch nicht mehr, wisst ihr, da hab ich genug, ich bin jetzt fertig mit euch. Seit Noah wissen wir, dass er das nicht mehr tut. Nie mehr will ich so ein Gericht kommen lassen. Und das hat er gesagt, das ist die Wahrheit. Wenn wir was anderes da draußen erleben, wird es nicht wahr, sondern wahr ist sein Wort. Ich muss die Welt interpretieren mit dem, was in der Bibel steht, nicht andersrum. Und wenn da steht, ich bin für dich, dann zwingt er mich nicht, das zu glauben. Er sagt, du kannst dir gerne wieder in Kreisen gehen. Das ist unsere Freiheit, die wir haben. Ich könnte auch denken und glauben, Gott will ja gerne was machen, er kann auch, aber nicht für mich. Und ich nehme mich raus aus der Gnade. Das ist das, was ich tue. Ich gehe raus aus der Gnade und lese mal Galater 3 nach. Ihr törichten Galater, ihr habt so gut angefangen und jetzt versucht das aus eigener Kraft. Das ist das, was wir machen. Wir legen das Kreuz beiseite, wir legen Jesus beiseite und sagen, ich muss es selber wieder hinkriegen. Weil Gott macht ja nicht, will ja nicht oder ich bin nicht würdig genug. Das ist das. Und uns geht es hier null um Anklage, das ist nicht der Punkt. Es geht darum, das, was hier steht, was wir für uns verstanden haben, euch anzubieten, ist das auch eine Wahrheit, die ihr nehmen wollt. Es ist eine Wahrheit, die hilfreich ist für dein Leben. Und Josephine hat gerade gesagt, sie sagt sich selber Dinge. Ich bin gut, ich bin wunderbar geschaffen. Also ich liebe den Römerbrief, jetzt kommt noch eine Stelle aus dem Römerbrief. Der Glaube kommt aus dem Hören des Wortes Gottes. Predigt hat Luther übersetzt, das ist ein bisschen breiter gemeint, das ist das gesprochene Wort Gottes, auch aus der Predigt, aber wenn keiner zu dir redet und dich keiner ermutigt, sprich selber. Sag zu dir, guck in den Spiegel und sag, ich bin wunderbar geschaffen. Ey, das ist eine harte Übung für mich immer noch. In den Spiegel zu gucken und zu sagen, wunderbar, es fällt mir immer noch schwer, aber ich lade dich ein, das zu tun, weil das ist das, was Gott macht. Wenn ich zu Gott komme, und ihm erzähle, wie schlimm alles ist und wie schlecht ich bin und wie stark ich versagt habe, ist es, glaube ich, manchmal so, dass Gott so vor mir sitzt, muss ich aufs Mikro aufpassen, mich anguckt und sagt, ich liebe dich. Ich weiß. Aber weil wir verbunden sind, hast du alles, was ich brauche.
Ich habe da gerade so einen Eindruck. Vielleicht sagst du, ach, ich sag mir, ich bin wunderbar geschaffen. Ich habe das auch gemacht. Ich tue jetzt mal so, als wäre die Flipchart mein Spiegel. Okay, wunderbar geschaffen. Und kann diesen Blick nicht aushalten. Und schon gar nicht diese Erwiderung Gottes, der so sagt, ich liebe dich. Und ich glaube, und das möchte ich euch zusprechen und euch einladen, weil ein Mehr dazu gibt es immer. Ich lade mich da selber mit ein. In diese Liebessprache Gottes, der Intimität, immer weiter einzutreten und zu verharren. Wir finden das ja oft ganz cool, wenn irgendwo so steht hier Free Hugs, also so freie Umarmung. Aber wie sieht es aus? Da passiert mit mir noch nichts. Aber wenn ich da stehe und lass mich in den Arm nehmen und verweile da drin, bis ich den Herzschlag des Vaters spüre, dann kann ich in den Spiegel gucken und mir in die Augen gucken und sagen, ich bin wunderbar geschaffen. Und wir wollen euch da so einladen dazu, weil da steckt das Leben, da steckt der Schlüssel drin, in das Leben in Fülle. Wozu Jesus gesagt hat, ich bin gekommen, um euch das Leben in Fülle zu geben. Und Jesus hat an seinem Kreuz nichts ausgelassen. Nichts.
So, wir kriegen es hin. Vorschlaghammer hat mich sehr fasziniert, weil er passt so gut dazu. Im 2. Korinther 10, er wollte gar nicht zu mir. Wir wandeln im Fleisch, wir leben als Menschen hier, aber wir kämpfen nicht nach Arten des Fleisches. Denn die Waffen unseres Kampfes sind nicht fleischlich, sondern mächtig durch Gott zur Zerstörung von Festungen, von so Gedankengebilden. Sodass wir Vernunftschlüsse zerstören und jede Höhe, die sich gegen die Erkenntnis Gottes erhebt und jeden Gedanken gefangen nehmen zum Gehorsam gegen Christus. Darum geht es. Mit dem Vorschlaghammer es unter die Füße Jesus bringen. Da gehört es hin. Die Lüge, die Anklage, die Selbstverdammnis. Übrigens, wenn Selbstverdammnis uns zum Heil helfen würde, hätte Jesus nicht sterben müssen. Und dann hat er gesagt, verdammt euch nur selber, lang genug. Rutscht auf den Knien rum, das Beten auf den Knien hat seine Berechtigung, das ist nicht mein Punkt. Aber wenn uns das retten würde, hätte Jesus nicht sterben müssen. Und wir hatten und haben sehr den Eindruck, dass es hier Menschen gibt, ich glaube mehrere, die ihr habt aufgrund eures Lebens, aufgrund der Dinge, die mit euch passiert sind, habt ihr in gewisser Weise die Hoffnung verloren, dass es anders und besser werden kann. Habt euch abgefunden und eingerichtet und das ist nicht der Punkt, dass wir oder dass Gott sagt, das ist nicht in Ordnung. Sondern das, was Gott sagt, ist, ich habe mehr für dich. Ich habe mehr für dich. Und das ist nicht schwierig. Das Schwierige ist, dass ich glaube, es könnte schwer sein. Jesus hat gesagt, es ist vollbracht. Es ist vollbracht und es ist erreichbar. Und um das zu illustrieren, möchte ich ein kurzes Bild mit euch teilen. Und zwar, stellt euch ein Gefäß vor, so ein Marmeladenglas mit einem Deckel. Und in diesem Glas keine Marmelade drin, sondern Flöhe. Und diese Flöhe, die springen immer so hoch und die stoßen gegen den Deckel. Und jetzt sind Flöhe nicht die über alles intelligenten Tiere, aber sie merken auch, was wehtut. Und die lernen es, so weit hoch zu springen, dass sie den Deckel nicht berühren, weil ständig mit dem Kopf irgendwo anschlagen, tut nicht gut. Und das Interessante ist, es haben Versuche ergeben, dass die Flöhe diese Sprunghöhe vererben an die nächsten Generationen. Die wissen, wie hoch sie springen können. Das hat man gelernt, indem man das ausprobiert, indem man mehrere Generationen da drin hatte, hat es gesehen. Und dann hat man eins gemacht, man hat den Deckel abgemacht. Was passiert? An der Sprunghöhe hat sich nichts geändert. weil sie immer dachten, der Deckel ist da. Und eine Generation hat es der nächsten weitergegeben. Und die Freiheit der Kinder Gottes ist, dass der Deckel weg ist. The lid is off. Der Deckel ist weg. Die einzigen Limitierungen sind zwischen unseren Ohren. Und Gott sagt, ich habe ein Leben in Fülle für dich. Deine Vergangenheit bestimmt nicht deine Zukunft, sondern das, was ich über dich sage. Und ich sage dir, es gibt Heilung an Körper, Seele und Geist. Es gibt Vergebung. Es gibt Beziehungen, die heilen können. Ich habe eine wunderbare Zukunft für dich, Epheser 1. Meine Gedanken über dich sind gut. Und da laden wir dich ein, mit deinen, das waren unsere Beispiele, aber das, deswegen haben wir es hier hingeschrieben, weil das ist das Muster dahinter, das ist für dich erreichbar. Zu fragen, du kennst ein Verhalten, mit dem du vielleicht strugglest, was auch immer das ist. Das mag eine Sucht sein, Alkohol, Pornografie, Spielsucht, bestimmtes Verhalten, Lüge, Manipulation, was auch immer. Was auch immer das ist. Unzuverlässigkeit, was auch immer. Und du hast ein Gefühl dahinter und Gedanken. Es ist halt so. So bin ich halt. Ist mein Deckel. So bin ich designed, so bin ich groß geworden, so hat es meine Familie gemacht. Oder diese Krankheit, die gibt es bei unserer Familie, habe ich auch. Komme ich gar nicht drum rum. Bei uns sind alle mit x Jahren gestorben, werde ich auch sterben. Was auch immer du daraus ableitest und zu deinem Glaubensgrundsatz, zu deinen Überzeugungen geführt hat. Ich muss es hinkriegen. Wenn ich nicht an mich denke, denkt keiner an mich. Ich komme zu kurz. Für mich ist keine Gnade mehr da. Für mich ist keine Liebe mehr da. Was auch immer das ist. Roll runter und frag den Heiligen Geist, was ist deine Wahrheit? Was ist deine Wahrheit? Wie siehst du mich? Ich möchte so denken, wie du über mich denkst, lieber Vater. Du hast alles gegeben, damit ich verwandelt werde in dein Gegenüber, in dein Ebenbild, so wie du mich geschaffen hast. Du hast nie aufgehört, lieber Vater, dafür zu kämpfen, dass ich die Person werde, die du im Blick hattest, als du mich schufst, als du mich ausgedacht hast. Es ist erreichbar. Es ist möglich.
Heiliger Geist, du bist der Tröster. Du tröstest, wenn wir strugglen, wenn wir an uns verzweifeln, dass wir es immer noch nicht glauben, dass wir immer noch sorgenvoll sind. Du tröstest. Und du bist derjenige, der uns an die Worte der Wahrheit erinnert, die der liebevolle Vater spricht, die der befreiende Sohn uns erkauft hat. Es ist vollbracht. Du bist neu. Und wir sind gesetzt zur Rechten Gottes. Und wir haben Zugriff auf jeden Sieg, den Gott errungen hat. Heiliger Geist, sei die Kraft, die den Deckel aufreißt. Und die uns den Blick nimmt und sagt, der Deckel ist ab. Die Freiheit ist da. Die Fülle ist dein.